Vorlesung Technische Grundlagen der Informatik für Wirtschaftsinformatiker. Fachgebiet KBS, Technische Universität Berlin.
Heute hier zur vorletzten Vorlesung müsst ihr leider wieder mit mir vorlieb nehmen. Professor Heitz ist nämlich zudem ungünstigerweise just zu diesem Zeitpunkt anberaumten Beirat des Studiengangs geladen. Der Beirat, wie ihr sicherlich wisst, passend zu eurem Studiengang, wurde extra eingerichtet, um die Anbindung halt eben auch an die Berufspraxis zu gewähren. In dem Beirat sitzen diverse Leute aus verschiedenen Industrieunternehmen. Und da sind auch noch ein paar mehr Mitglieder da, aber das sind die, die heute auch bei der Sitzung teilnehmen werden. Also das spannt sich halt von Logistikunternehmen bis zu klassischen IT-Beratungsunternehmen oder halt eben auch teilweise Herstellern von Software. Und und wie gesagt, der Beirat hat halt hauptsächlich auch die Aufgabe, einen Blick drauf zu haben, dass das, was wir hier lernen, auch in der Praxis relevant ist und halt eben auch hinterher anwendbar ist. Genau. Die setzen sich jetzt doberweise jetzt zusammen, weshalb Professor Heiß nicht dabei sein kann. Insofern übernehme ich das jetzt. Und wir wollen uns heute heute ist halt die letzte Vorlesung mit inhaltlichen Dingen, also auch das letzte Kapitel, was wir jetzt abschließen werden. Nächste Woche werden wir eine Klausurvorbereitung machen. Da wird es auch Selbsttests geben, so wie wir sie hier auch in der Vorlesung schon mal gemacht haben. Und es wird halt auch noch ein paar Wiederholungen geben zu so ein paar Sachen, die wir bisher gemacht haben. Also insofern nicht vergessen, nächste Woche, nächsten Freitag, auch wenn es der letzte Tag des Semesters ist, findet die Vorlesung auch nochmal statt. So, genau, was machen wir heute? Heute gucken wir uns vor allen Dingen den zweiten Teil von verteilten Systemen an. Und bei den verteilten Systemen die Zeit, da hatten wir ja letzte Woche mit angefangen, schauen wir uns noch ein bisschen weiter an und dann noch weitere verteilte Algorithmen, die man halt mit möglichst wenigen Nachrichten möglichst viele Leute unabhängig koordinieren kann. Gut, und damit steigen wir auch in die Zeitfrage ein. Wir hatten letztes Mal das Problem der verteilten Zeit ja schon eingeführt. Also wenn ich irgendwie alleine schon hier im Raum einen Haufen Leute habe, jeder hat eine Uhr am Arm, habe ich üblicherweise nicht so eine, oder halt einen Rechner vor der Nase mit einer Uhr drauf, dann habe ich halt üblicherweise nicht wirklich synchrone Uhren. Ne? Wenn ihr euch jetzt hier nicht vorher die Mühe gemacht habt, die alle miteinander abzugleichen. Und bei Rechnern ist es halt genauso. Und wir hatten uns vorher schon die Probleme, die dadurch entstehen, angeguckt. Und jetzt wollen wir uns angucken, wie man am besten so einen Uhrenvergleich auf dem Rechner macht. Und dafür gibt es dieses Network Time Protocol. Am Ende ist, ja, so die grundsätzliche Idee ist halt ein Netzwerkprotokoll. Wir tauschen uns halt Nachrichten aus und hinterher wissen alle, wie spät es ist. Dann Nachrichten, ja, das hatten wir uns ja im letzten Kapitel angeguckt haben, immer Zeit brauchen. Ist es natürlich dann nicht ganz so trivial, weil wir müssen nicht einfach nur eine Uhrzeit rüberschicken und stellen die Uhr dann, sondern wir müssen halt in irgendeiner Form jetzt auch noch diese Nachrichtenlaufzeit mit rausrechnen, um da die Genauigkeit zu erhöhen. So, beim NTP-Protokoll ist die Idee, dass wir so ein hierarchisches System haben. Wir haben halt einige Knoten, die in irgendeiner Form die Zeit direkt bekommen, zum Beispiel durch so einen Empfänger, der halt diese Funkzeit abnimmt oder im Extremfall, in dem der Server wirklich direkt neben einer hochgenauen Uhr steht. Dann dieser Server wird dann jeweils mit einer nächsten Schicht synchronisiert, die halt das Angebot breiter fächert, an verschiedenen Standorten positioniert ist. Und dann die eigentlichen Endgeräte synchronisieren sich dann sozusagen mit dieser zweiten Schicht. Es hat so ein paar architektonische Vorteile jetzt, weil die vielen, vielen Endgeräte reden dann halt eben immer mit den Rechnern auf der zweiten Schicht und die wenigen Server, die halt eben eine hochgenaue Uhr anbieten, die müssen dann halt eben nur mit den einigen, also schon mehr, aber immer noch wenigen Zwischenservern reden und mit denen halt diese Uhr synchronisieren. Hier an der TU betreiben wir übrigens auch einen von diesen Schicht 1 Servern. wenn ich das hier rüber geschoben kriege. In der Hoffnung, dass das, ja, das ist die richtige Richtung. Ja. Also hier beim Informatik-Rechnerbetrieb, da betreiben wir sogar zwei. Man sieht nichts, das ist ja doof. Ich habe es wieder zurückgeschoben. Da ist es. Ja, beim IRB betreiben wir zwei von diesen Servern, die direkt in der obersten Schicht sind. Und das sind auch wirklich, in Deutschland gibt es halt irgendwie nur so zwei Dutzend, die das so direkt machen und öffentlich anbieten. Einige Organisationen betreiben so ein Ding dann halt hausintern und nutzen das halt eben nur zur Verteilung der Uhrzeiten im Haus. Hat natürlich vor allen Dingen den Vorteil, dass man dann auch nicht ganz so lange Laufzeiten hat und auch nicht so viele Verschiebungen bei den Laufzeiten hat, die man dann in irgendeiner Form ausrechnen muss. Genau, und da die zweite Seite, die ich hier schon vorbereitet habe, ist halt so eine Liste mit lauter NTP-Servern, aber dafür ist das jetzt hier eh zu klein. Also versucht jetzt mal wieder wegzukriegen. Ja, mach ich. Zack, und dann gucken wir uns an, wie konkret dieses NTP-Protokoll funktioniert. Wie gesagt, so innerhalb des selben Netzwerks, also zum Beispiel auch wenn man sich mit einem Rechner im IRB-Netzwerk anstöpselt, kann man ein Broadcast-Verfahren fahren. Das heißt also, einer der Server in dem Netzwerk schickt regelmäßig einen Zeitstempel raus an alle Rechner, die sich dann dementsprechend synchronisieren können. Hat halt vor allen Dingen den Vorteil, dass es auf der Serverseite relativ einfach zu implementieren ist, und wenn der halt auch wirklich dauerhaft läuft, muss man sich auch keinen Kopf machen. Auf der Client-Seite, die müssen halt nur wissen, was sie machen müssen, wenn sie so eine Nachricht kriegen. Ist so ein bisschen wie das Tonsignal früher beim Fernsehen, wo dann alle Leute ihre Uhr nachgestellt haben. Die nächste Variante ist quasi auch in der alten Analogie halt die Zeitansage bei der Telekom. Man ruft halt an beim Zeitserver und fragt nach, wie spät es denn gerade ist. Also indem man da halt einen Remote Procedure Call macht und kann dann direkt mit dem Server halt die Zeit aushandeln. Und als letztes Verfahren gibt es noch eine Variante, wo ich einfach zwei Server, die jetzt miteinander die Zeit synchronisieren wollen, Nachrichten immer wieder hin und her schicken und aus diesen immer wieder hin und her geschickten Nachrichten dann halt ihre Zeitdifferenz ausrechnen und dann gegebenenfalls nachkorrigieren jeweils. Das funktioniert dann halt im Gegensatz zu diesem RPC-Modell durch halt beidseitige Kommunikation von beiden Partnern immer wieder hin und her. So, grundsätzlich funktioniert das alles gleich. Wir haben Nachrichten, die von einer Seite zur anderen geschickt werden. Und das Wichtigste bei diesen Nachrichten ist einfach, ich muss halt immer alle Zeitstempel mitschicken. Also jegliche Zeitstempel, die wir da haben, also wann habe ich die Nachricht losgeschickt, wann habe ich die Frage erhalten, wann habe ich die Antwort losgeschickt, und dann der wieder auf der anderen Seite muss ich dann halt eben merken, wann habe ich denn die Antwort bekommen. All diese Zeitstempel müssen immer mit reingepackt werden, damit wir dann hinterher nämlich ausrechnen können, nicht nur, ja, wie spät ist es denn jetzt, sondern auch mit welcher Genauigkeit können wir denn jetzt diese Uhrzeit angeben. So, und das rechnen wir jetzt hier mal zusammen durch. Auf den Folien, falls ihr euch die angeguckt habt, ist ja schon so eine schöne Herleitung da. Und die versuchen wir jetzt hier mal zusammen hinzubauen. Also, wir haben ja immer grundsätzlich quasi nochmal das von da oben. Wir haben unsere beiden Kommunikationspartner. Der spannendere Teil ist sozusagen hier der zweite Teil. Der eine schickt zum Zeitpunkt i-3, also vor drei Events, eine Nachricht los. Der Kommunikationspartner erhält sie halt zum Zeitpunkt i-2. Muss dann ein bisschen rechnen, weil irgendwie ganz, ist jetzt keine groß komplizierte Berechnung, aber wir reden ja hier über hohe Genauigkeit. Also das heißt, ein bisschen muss er ja schon rechnen, um jetzt nachzugucken, wie spät ist es denn jetzt bei mir, die Nachricht zu verpacken und so weiter. Und kann dann halt erst zu T-1 die Antwort auf die Leitung schicken. Packt aber die Information auch noch mit rein, also wann habe ich denn jetzt meine Nachricht verschickt. Und zum aktuellen Zeitpunkt TI, jetzt auf unserer Seite, wenn wir hier B sind, haben wir die Nachricht, dann machen wir auch wieder, notieren wir uns, wann wir sie haben. Und damit haben wir jetzt vier Zahlen. Und jetzt ist die spannende Frage, ja, wie spät ist es? Und dafür brauchen wir diese ganzen vielen Zwischenwerte, die wir da ebenfalls haben. Nehmen wir einfach mal an, wir haben eine Abweichung von O, also vielleicht nochmal der eine Punkt, gerade wenn wir zwei Server miteinander synchronisieren wollen, interessiert uns als erstes mal, wie weit sind die auseinander, um dann halt in der zweiten Phase, das haben wir aber glaube ich auch schon besprochen, dann irgendwie Maßnahmen zu ergreifen, wie die Uhr einen Tick langsamer zu laufen zu lassen oder halt einer von beiden muss sich dann halt entscheiden, wie er anders weit fährt. Also insofern die spannende Frage ist halt dieses O und das O ist die Frage, wie weit sind die Uhren auseinander? Und O ist das Richtige und dann haben wir noch OI, das ist unsere aktuelle Abschätzung. Das ist halt deswegen wichtig in der Herleitung, also das werden wir nie im Detail rauskriegen, dafür brauchen wir halt wieder so einen global Wissenden mit einer echten Uhr, der uns sagen könnte, wie weit unsere Uhren auseinander gehen. Und in unserem Verfahren ist aber die Hoffnung, dass wir ein möglichst gutes OI hier rauskriegen, was eine gute Abschätzung ist dafür, wie gut die Zeit läuft. So, dann haben wir zusätzlich noch Nachrichtenlaufzeiten. Blöderweise kennen wir die nicht. Wenn es halt zum Beispiel Synchronisation übers Internet ist, kann insbesondere auch die Nachrichtenlaufzeit auf dem Hinweg und Rückweg unterschiedlich lang sein. Aber selbst im lokalen Netzwerk hat man da große Unterschiede zwischen den beiden Laufzeiten. Also insofern können wir da jetzt auch nicht sagen, Hälfte dessen, was da unterwegs ist, wird schon die Nachrichtenlaufzeit sein. So, was wir zusätzlich noch haben, ist, wir haben so ein D, das ist der Einfachheit halber, die Nachrichtenlaufzeiten zusammenaddiert. Also das plus das, alles das, was die jeweiligen Partner nicht selber gemacht haben, ist dann einfach D. Und das Schöne ist, D können wir im Gegensatz zu den Nachrichtenlaufzeiten nämlich ausrechnen, indem wir einfach sozusagen messen, wie lange hat der Kommunikationspartner auf unserer Seite gebraucht, um zu antworten. Ne, also ist die Differenz bei B zwischen Senden und Empfangen. Und davon ziehen wir einfach ab, was uns der Partner A gesagt hat, wie lange er gebraucht hat, um eine Nachricht zu generieren. Und das ist natürlich die Differenz zwischen dem Empfangen der Nachricht auf seiner Seite und dem Empfangen der Nachricht und dem Senden der Nachricht. Also hier Senden minus Empfangen, größere Zahl minus die kleinere Zahl. Und das ziehen wir halt von dem ab und schon kommen wir auf die Zeit, die halt nicht innerhalb unseres Rechners verbracht wurde, sondern auf der Netzwerkleitung. So, ja, im einfachsten Fall würden wir jetzt sagen, ach, D ist quasi 2 mal T oder T ist jeweils D halbe, aber naja, so einfach ist es auch nicht. Deswegen wollen wir uns mal angucken, wie wir denn jetzt in irgendeiner Form weiter die beiden Werte bestimmen können. Wir können jetzt vor allen Dingen uns hinsetzen und wir können jetzt ausrechnen, was ist der Unterschied zwischen den beiden Werten. Jetzt würde man natürlich trivialerweise sagen, also Ti minus 2 ist einfach Ti minus 3 plus unser Diff. Nee, jetzt haben wir eine schöne Herleitung kaputt gemacht, plus unser T, also plus die Nachrichtenlaufzeit. Ja, ich hatte es jetzt gerade eben schon gesagt, ist natürlich nicht so, weil wir blöderweise haben wir ja nicht gleichlaufende Uhren, also insofern kommt hier nochmal unser Uhrenunterschied obendrauf auf quasi die Nachrichtenlaufzeit plus den Uhrenunterschied und genauso können wir das auf der anderen Seite halt eben auch sagen. Wir können sagen, der Empfangszeitpunkt ist der Sendezeitpunkt plus Nachrichtenlaufzeit. Und dann müssen wir hier abziehen, die Uhrendifferenz einfach, weil wir jetzt von Uhrensystem A in Uhrensystem B rüberspringen. Und schon steht da minus O. So. Soweit noch so einfach? Ja. Wir haben noch eine zweite Tafel. Für die nämlich übrig gebliebene Frage, ja, was ist denn jetzt unser OI? Ne? Also wir haben jetzt hier, das ist jetzt ja wirklich das echte O. und wir wollen jetzt in irgendeiner Form eine schöne Abschätzung haben. Also idealerweise kriegen wir es jetzt hin, mit den uns bekannten Informationen die beiden Formeln so umzustellen, dass da O ist gleich irgendwas steht. Dafür führen wir uns einfach mal nochmal zwei Hilfskonstrukte ein. Das eine ist also die Zeit in der Einrichtung und I minus 1, also sozusagen die beiden Kommunikationszeiten, die wir uns da oben gerade am Ende hierher geleitet haben. Das Gute ist, die können wir halt super abschätzen, nämlich einmal mit T plus O und einmal mit T' minus O. Und das hatten wir uns ja oben angeguckt. Und jetzt können wir einfach mal beide Gleichungen hier, also das A ist gleich das und B ist gleich das, voneinander abziehen. Und dann kommt raus, A minus B ist T minus T' plus O minus minus O. Also immer jeweils die Teile hier unten abgezogen von der oberen Komponente. Soweit auch noch recht übersichtlich. Und jetzt versuchen wir mal nach O umzustellen. Und dann kommt halt raus O, also erstmal O halbe, ne? Weil wir haben ja hier zwei O's. Also teilen wir das Ganze schon mal durch 2. Dann haben wir hier A minus B. Und damit schöner ist, machen wir es mal gleich so. A minus B und T' minus T halbe. So, und eigentlich haben wir jetzt schon das Ganze gewonnen, weil A und B können wir bestimmen. Das sind halt Werte, die wir auch in der Form messen können. T' und T sind halt die beiden Werte, die wir blöderweise nicht haben. Aber wir hoffen mal, T und T' sind relativ kleine Terme. Also ist jetzt einfach mal unser OI A minus B halbe. Und damit haben wir jetzt schon mal eine Zeit, die wir da reinwerfen können. Warum?
Wir haben jetzt 2 O quasi.
Genau, wir haben 2 O, die auf der Seite standen. Die T's haben wir hier rüber geschoben und dann habe ich noch die Dings gedreht. Ja. Aber ich finde das mit den O's und den Minusen hier auch ein bisschen unübersichtlich. Ja, okay. Gut, also wir haben jetzt hier unsere schöne Abschätzung für den Uhrenunterschied zwischen den beiden Uhren. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch die zweite interessante Frage, ja, wie genau ist denn dieser Uhrenunterschied? Und eigentlich können wir hier über den Term hier nichts sagen, weil das sind die beiden Laufzeiten, wo wir nichts haben. Und, aber andererseits, ein bisschen was können wir über die beiden Laufzeiten ja schon sagen, und zwar den Extremwert. Und zwar, wir hatten ja da unser D gesagt, und was wir sagen können, ist, dass das gilt. Also in der Richtung ist relativ einfach zu sehen, ne? Also nehmen wir an, der Hinweg dauert null Zeit, dann muss auf jeden Fall der Rückweg kleiner gleich der Gesamtpaketlaufzeit sein. Im umgekehrten Fall, der Rückweg dauert null Zeit, dann kann es im schlimmsten Fall halt minus D sein, dieser Term. Also insofern können wir sozusagen die Genauigkeit von unserem OI mit plus minus D halbe genau bestimmen. Und damit haben wir halt eben vor allen Dingen zwei Werte. Wir haben halt einerseits aus dem NTP-Protokoll unseren Uhrenunterschied rausgekriegt. Ja, der ist ja der wichtige, den wir nachher brauchen, um dann halt in irgendeiner Form Maßnahmen zu treffen und sei es nur den User zu informieren, du, unsere Uhren gehen nicht richtig. Und den zweiten Parameter, mit dem wir dann auch sagen können, also wir sind uns relativ sicher, dass die Uhren so stark auseinandergehen oder halt wir sind uns halt innerhalb von diesem Rahmen, haben wir eine Uhrengenauigkeit. Und damit kann man dann halt eben auch direkt weiterarbeiten im System. Gut, so viel zu dem mathematischen Hin- und Herrechnen. Das wird hier auf den Folien dann nochmal ein bisschen weiter auseinandergenommen. Hier kommt dann auch nochmal ein mathematisches Beispiel. Aber ich denke, das sparen wir uns jetzt, nachdem wir uns das ja gerade auch nochmal im Detail angeguckt haben. Probiert es vielleicht einfach mal zu Hause nochmal nachzuvollziehen mit auch den direkt eingesetzten Zahlen, um zu sehen, dass da auch das Gleiche rauskommt. Und damit springen wir eigentlich direkt zu der nächsten Frage. Ja, müssen wir uns denn eigentlich so einen Aufwand machen und hier wirklich so eine perfekte Uhr auf unserem Rechner haben? Also so für den Anwender ist es zwar ganz nett, irgendwie so eine schöne, menschenlesbare Uhrzeit da drauf zu haben, aber bei den Problemen, die wir ja vorher definiert hatten, war es ja immer eher so, es ging hauptsächlich darum, ist irgendwas vor irgendwas anderem passiert. So, das kann man natürlich ablesen. Wenn ich eine perfekte Uhr habe, kann ich einfach auf die beiden Zeitstempel gucken, kann die halt mit einer Vergleichsoperation vergleichen und dann ist gut. Wenn ich halt einfach nur diese Vor- und Nachbedingungen habe, ist es aber eigentlich ein bisschen Overkill. Und da kommt die Idee der logischen Zeit rein. Hier ist die Idee, ja, ich bringe einfach mal so eine Art Ordnung in Ereignisse rein. Also alles, was passiert auf den verschiedenen Systemen in meinem Netzwerk, sind halt Ereignisse. Und auf einem Rechner selber kriege ich ja eigentlich, unabhängig wie schlecht die Uhr ist, die da drauf ist, immer raus, ob ein Ereignis vor einem anderen stattgefunden hat. Also ich kann auf jedem System erstmal eine eigene Ordnung von Ereignissen definieren. Und dann zusätzlich reden die ja ab und zu mal miteinander. Also ab und zu mal tauschen die Nachrichten miteinander aus. Und eigentlich sind immer nur diese Situationen, wo sie Nachrichten miteinander austauschen, die interessanten, weil da kommt dann nämlich plötzlich dieses Vorher-Nachher-Spiel halt über Rechnergrenzen hinweg. So, nichtsdestotrotz kann ich einfach an so eine Nachricht halt immer ein Sende-Event und ein Empfangs-Event ranschreiben. Und dann habe ich das sozusagen da in meiner lokalen Ordnung, das Sende-Event bzw. das Empfangs-Event mit drin. Und jetzt muss ich mir halt nur noch ein paar Zusatzregeln überlegen, was mache ich denn jetzt mit Events, die halt auf zwei verschiedenen Knoten stattgefunden haben, wo ich bisher noch nichts drüber sagen kann. So, mathematisch wird das Ganze am Ende eine Ordnung, haben wir uns ja hier auch schon angeguckt. Also wir haben halt einmal eine totale Ordnung auf den lokalen Ereignissen und dann können wir irgendwie die Gesamtereignisse noch zu so einer größeren Ordnung zusammenfassen und das gucken wir uns jetzt auch an, wie. Und zwar die erste Regel ist halt die triviale, die hatte ich jetzt ja schon angesprochen, wenn zwei Events halt laut der lokalen Ordnung voreinander stattgefunden haben, dann haben sie auch in der globalen Systemordnung voreinander stattgefunden. Ja, das ist jetzt relativ simpel zu machen. Und dann die zweite Regel ist ganz einfach, also bevor ich eine Nachricht empfangen kann, muss ich sie gesendet haben. Ja, klingt jetzt auch erstmal nicht so überraschend, aber aus diesen beiden simplen Regeln kann ich mir dann komplett eine logische Zeit bauen, indem ich dann einfach über die bisher schon vorhandenen Ereignisse dann auch meine weitere Ordnung zusammenbauen kann. Wie irgendwo ein Schwamm. Nö, ich hätte kleiner zeichnen sollen, aber ich kann das ja auch in mein schönes Diagramm hier noch mit reinbringen. Also wir haben halt zum Beispiel hier ein Event, hier ein Event, dann habe ich hier so ein Sende-Event und das dazu passende Empfangs-Event und dann habe ich hier noch ein anderes. Dankeschön. So. Und also für die habe ich ja sowieso schon meine lokale Ordnung. Die gilt dann natürlich auch in der globalen Ordnung. Also E1 passierte vor E2, passierte vor ES1. Nee, doch andersrum. So, und in dem Fall geht es dann einfach hier weiter. Das heißt also, mein Empfangsevent passierte vor dem Sende-Event und damit passierte auch E3 vor dem Empfangsevent. So, und was ich jetzt einfach nur noch mache, ist halt eben sage, okay, ich packe da jetzt noch so eine Transitivität rein. Das heißt also, wenn E3 nach dem Empfangsevent stattgefunden hat, na, dann muss ja wohl E3 auch nach dem Sende-Event stattgefunden haben. So weit noch so einfach. Aber dann muss halt eben E3 auf dem zweiten Rechner halt eben auch nach E2 auf dem ersten Rechner stattgefunden haben. So, und schon habe ich eine einfache mathematische Ordnung, die hat halt, wie gesagt, die Eigenschaft, dass sie halt in sich transitiv ist. Also im einfachsten Fall nehme ich halt meine beiden lokalen Ordnungen, füge halt eben diese Sende-Empfangsrelation hinzu und mache dann einfach den transitiven Abschluss und schon habe ich hier so meine Gesamtordnung zusammen. Und ich habe aber allerdings einen Haken, sozusagen, der die Logik ein bisschen durcheinander bringt, ist, wenn ich jetzt hier ein Ereignis hier vorne habe und jetzt die Frage steht, in welcher Relation steht dieses Ereignis zu diesem Ereignis 1 hier? Also wir wissen aus unserer lokalen Ordnung, dass E5 vor E3 passiert ist und wir wissen auch aus der globalen Ordnung, dass E1 vor E3 passiert ist. Wir können aber nichts aussagen darüber, in welchem Zusammenspiel sich jetzt E1 und E5 miteinander befinden. Das heißt also, am Ende ist es keine totale Ordnung, die da hinten rauskommt, also, sondern es gibt halt Elemente, wo man einfach nicht sagen kann, sind die jetzt voreinander passiert oder nicht. Aber, wie gesagt, das Tolle daran ist jetzt für so ein verteiltes System, sind das halt auch genau die Fälle, wo es eigentlich egal ist. Also wenn die beiden Rechner sowieso nicht miteinander reden und eigentlich auch sowieso nichts miteinander zu tun haben in der Phase, dann spielt es keine Rolle, ob das Ereignis jetzt früher oder später stattgefunden hat, sondern es interessiert ja immer nur dann so ein zeitlicher Zusammenhang halt immer an allen Stellen, wo sie in irgendeiner Form miteinander interagieren müssen. Und das sind wieder immer nur diese Kommunikationspfade. Und da haben wir halt eben hier unsere Empfangs- und Sendeereignisse, die wiederum ordentlich geordnet sind. Und da können wir auch wieder Aussagen treffen. Genau. Man sagt dann halt zu den beiden Ereignissen hier, E1 und E5, dass sie halt nebenläufig stattgefunden haben, ne, was wir uns ja auch bei dem Programm angeguckt haben, unter nebenläufiger Ausführung, halt Programme, die unabhängig voneinander ausgeführt werden. Gut. Ja, die Relation nennt man halt vor, beziehungsweise im Englischen halt happened before, vom Herrn Lempert entwickelt oder von Herrn Lempert auch mit bearbeitet. Wir gucken uns gleich nochmal eine bisschen praktische Implementierung davon an. Und was auch ganz wichtig ist, ist, das Ganze heißt Kausalitätsrelation, weil sie so ein bisschen auf der Idee basiert, ja, wir haben ja nur da, wo es halt in irgendeiner Form einen Unterschied machen würde, wenn die Events so voneinander abhängen, dann können wir was aussagen, wenn es keinen Unterschied macht, also wenn es überhaupt keinen kausalen Zusammenhang zwischen den Events geben kann, dann können wir auch keine Aussage treffen. Umgekehrt heißt es aber eben nicht, dass aus der Ordnung sozusagen ein kausaler Zusammenhang abzulesen ist. Also ich habe halt nur weil hier die Aussage ist, dass E2 nach E1 stattgefunden hat, heißt es natürlich nicht, dass E2 in irgendeiner Form irgendwas mit E1 zu tun hat. Und noch schlimmer halt auf dem anderen Rechner, nur weil die Ereignisse halt irgendwie später passiert sind, haben die natürlich nichts, also nicht zwangsläufig was mit den Ereignissen zu tun, die vorher passiert sind. Aber potenziell, umgekehrt kann man sagen, die, wo es parallel ist, die können auf keinen Fall was damit zu tun gehabt haben. Ne, deswegen halt eben auch potenzielle Kausalität und nicht tatsächliche Kausalität. So ein ähnliches Modell gibt es halt in der Physik auch. Wenn ich halt eben sage, ich habe so eine maximale Geschwindigkeit wie die Lichtgeschwindigkeit, in der halt Dinge passieren können, sich halt eben auch Sachen ausbreiten können, dann kann ich halt eben auch sagen, dass da zum Beispiel vom aktuellen Ereignis aus X, Z potenziell kausal zusammenhängen kann, also ein Ereignis, was an dem Raum zu der Zeit passiert ist, während ich über Y eigentlich relativ sicher sein kann, also es hat eigentlich nichts mit X zu tun, weil die an der Stelle nicht hätten interagieren können, weil einfach die Distanz zu groß ist, beziehungsweise die Zeit zu knapp ist zwischen den beiden Ereignissen. Und so ist es halt eben auch bei unserer logischen Zeit, bei den Dingern, wo wir nichts sagen können, da können wir auf jeden Fall sagen, da gibt es keinen kausalen Zusammenhang, also sind die uns jetzt auch fürs verteilte System egal. So, Der Herr Lempert, der wurde ja schon mehrmals angesprochen. Er hat in verteilten Systemen ziemlich viel gemacht und hat sich halt eben auch so eine Zeit ausgedacht, die quasi eine praktische Implementierung dieser logischen Zeit ist. Also, dass man halt nicht in irgendeiner Form hier so mit so Ordnungsrelationen im Rechner arbeiten muss, sondern dass wir am Ende doch Zeitstempel haben. Ganz klassische Zeitstempel, wo wir Integer-Vergleich raufrechnen können und dann sehen können, wie es funktioniert. So, und die Regeln sind halt ähnlich einfach wie bei der logischen Zeit. Also grundsätzlich passieren Events halt immer nach einem anderen Event. Also das heißt, jedes Ereignis kriegt einen Zeitstempel. Das erste Ereignis auf jedem lokalen Rechner kriegt einen Zeitstempel 1. Und danach folgende werden dann einfach um 1 hochgezählt zu dem Zeitstempel des zuletzt ereigneten Ereignisses, was halt auf dem lokalen Rechner drauf ist. So, jetzt gibt es den einen Punkt, wenn ich eine Nachricht verschicke, packe ich auch immer meinen Zeitstempel rein, damit ich sozusagen Bescheid zeige, also bei mir ist meine lokale Zeit übrigens jetzt so, ne? Also meine lokale Lempert-Zeit. Und wenn ich eine Nachricht empfangen habe, steht da eine Zeitstempel drin und ich vergleiche jetzt, ist dieser Zeitstempel höher als meine aktuelle Zeitrechnung oder niedriger. Wenn der Zeitstempel höher ist, dann setze ich das aktuelle Event auf die gerade empfangene Zeit und zähle 1 hoch. Wenn nicht, nehme ich halt das Event, mein lokales letztes Event und zähle da 1 hoch. Das heißt also, beim Empfangen kann potenziell die Zeit so einen Sprung nach vorne machen oder auch nicht, wenn halt eben die Uhr von dem anderen langsamer getickt ist, beziehungsweise jetzt lieber nicht über eine Uhr sprechen, sondern eher so der Ereignisstrom bei dem anderen ein bisschen schwächer war, also der seltener ein Ereignis hatte, als zum Beispiel wir auf unserem System. So, wenn das halt der Fall ist, dann springt unsere Uhr nicht. Da wir ihm vielleicht antworten, kriegt er dann irgendwann mal eine Nachricht von uns und dann wird bei ihm die Uhr dementsprechend weiterspringen. So. Hier haben wir unser schönes Beispiel. Wir haben hier 3 Prozesse, die miteinander reden wollen. Alle fangen bei ihrem ersten Ereignis normalerweise mit 1 an. P3 hat jetzt hier kein erstes Ereignis in unserer Simulation, aber man sieht es ganz gut, bei P1 und P2 werden die ersten Ereignisse jeweils mit einer 1 markiert. P2 schickt gleich eine Nachricht los und sagt da drin, ich bin jetzt übrigens bei der 1 angekommen, was nämlich dafür sorgt, dass P3 sofort bei der 2 loslegt. Und umgekehrt sieht man dann da auch den Sprung bei der nächsten Kommunikation, wie dann halt bei P1 die Zeit sofort weiterspringt um 3 Einheiten. Und dann sieht man aber auch, wie es da langsam nach und nach weiter tickert. Und bei P2 haben wir dann auch nochmal so einen Zeitsprung und danach so eine Kommunikation rüber zu P3, damit er halt auch nochmal seine Zeit ändert. Was wir jetzt vor allen Dingen aber auch sehen ist, wir haben hier Events, die haben denselben Zeitstempel. Ne? Also wir haben hier Events, wir haben zweimal eine 5. Das ist aber auch insofern in Ordnung, weil die haben halt nichts miteinander zu tun. Da müssen wir jetzt auch nicht drüber aussagen können, ob die jetzt früher oder später passiert sind. Und ansonsten immer an den Stellen, wo es relevant ist, also wo wir halt eben sagen, ja, hier an der Stelle war nach unserer logischen Zeit halt so eine Happen-Before-Beziehung, haben wir hier halt eben auch so eine größer als, kleiner als Beziehung. So, das Ganze hier nochmal mit Zahlen, wo man dann halt auch den Sprung nochmal ein bisschen deutlicher sieht. Einmal halt ohne Sprung auf der Seite, da sehen wir halt, wie die lokalen Uhren jeweils unterschiedlich vor sich hin tickern. Und dann auf der rechten Seite, wie dann halt die Uhren jeweils korrigiert werden, wenn sie eine Nachricht empfangen haben. So, jetzt haben wir uns verschiedene Zeitarten angeguckt und wie gesagt, das Ideale wäre natürlich, ich habe so eine gute Uhr, die eine Uhr, die alles korrekt misst und die mir direkt sagen kann, dass in der Realzeit X vor Y stattgefunden hat. Und gut, hatten wir ja schon drüber geredet, ist halt ein bisschen schwierig in Real zu bauen. Dann hatten wir gesehen, wir haben dieses Konstrukt der Lamport-Zeit, wo wir sagen können, ein Ereignis hat nach diesem Lamport-Zeitmodell, also mit diesem Hochzählen von Zeitstempeln, eine kleinere Uhr. Ne. Achso, dann haben wir noch das x nach y. Und dann haben wir noch x nach y, also das Ereignis x nach dem Ereignis y. Nee, dass das Ereignis y nach dem Ereignis x stattgefunden hat, also dass wir da diese Happen-Before-Beziehung zwischen denen haben. Es gibt noch viel schönere theoretische Konstrukte, die man hier noch hinzu ergänzen könnte, die wir hier nicht drin haben. Das Spannende dabei ist, wie die so zusammenhängen. Also der eine Fall gilt immer auf jeden Fall, also wenn was in der realen Zeit vor etwas in der anderen passiert ist. Nee, es gilt nicht. Jetzt wollte ich gerade sagen, dann gilt das immer in den anderen, aber das wäre toll, dann hätten wir es ja schon gewonnen. Nee, umgekehrt gilt es, also wenn wir sozusagen aus der Lamport-Zeit oder aus der Happen-Before-Beziehung abgelesen haben, dass ein Ereignis nach dem anderen stattgefunden hat, dann können wir auch sagen, dass daraus folgt, dass die Realzeit so gelagert war. Umgekehrt können wir das halt nicht sagen. Da hatten wir ja unsere nebenläufigen Ereignisse, die halt eben, wo wir das zum Beispiel nicht sagen können oder wo halt es nicht Teil der Relation ist, die aber trotzdem ja zeitlich in einem bestimmten Zusammenhang stecken. So, und dann, genau gilt hier eben auch die Relation bei der Lamport-Zeit. Also wenn ich ein Ereignis X in Lamport vor einem Ereignis Y hatte, dann ist es auch real so passiert, aber umgekehrt halt eben nicht. Was ich blöderweise aber nicht habe, ist, dass ich hier aus der Lamport-Zeit die Happen Before Beziehung wieder direkt ablesen kann, weil ich hatte ja zum Beispiel Events, die gleichzeitig stattgefunden haben. Insofern kann ich die da nicht ablesen. Ich kann es aber halt eben so rum schön machen. Und wenn ich das alles haben will, dann brauche ich halt meine Vektorzeit, hatte ich ja da schon angesprochen. Die kann halt wirklich mit, also die enthält halt nicht nur einen Zähler, sondern halt einen Vektor anstelle des Zählers und kann dann halt eben auch sehr detaillierte Informationen über den aktuellen Zeitpunkt geben. So. So viel zu dem vielen Hin und Her mit der Zeit. Jetzt schauen wir uns mal noch zwei verteilte Probleme an. Das erste verteilte Problem ist die Frage, ja, gegenseitiger Ausschluss. Hatten wir uns ja im lokalen System schon angeschaut, so ungefähr in der Mitte des Semesters, haben wir da schon festgestellt, ist gar nicht so trivial, aber am Ende habe ich halt so ein paar Regeln, die ich haben möchte. Ne? Ich möchte halt zum einen sicherstellen, dass immer nur einer in so einem kritischen Abschnitt drin ist. Ich möchte, dass alle irgendwann mal zum Zuge kommen, also dass wir nicht so in so einen Deadlock reinlaufen. Und wenn es nett wäre, wäre es auch noch so, dass alle so kommen, wie sie diese angerufen haben und dass potenziell auch noch Elemente ausfallen können. Das ist ja gerade in einem verteilten System relativ relevant, was wir in dem im lokalen System nicht hatten. So, und dann haben wir noch so ein paar Bewertungskriterien. Was ist ein gutes Log-System? Und die sind eigentlich auch relativ ähnlich zu denen, die wir auf dem lokalen System hatten, nämlich die Frage, ja, wie aufwendig ist denn die eigentliche Log-Implementierung? In dem Fall kommt hier in das Aufwendig halt nicht nur Berechnung rein, sondern eben auch Nachrichten. Das heißt also, wir haben hier so eine Abstimmungsverzögerung als das eine der beiden Kriterien. Dann halt eben auch Nachrichtenanzahl, also wie viele Nachrichten müssen wir denn während dieser Zeit verschicken? Also wir können es ja zum Beispiel mit einem so einem Broadcast an alle, sind viele Nachrichten verschickt, dauert aber nicht so lange, während wir sozusagen, wenn wir mit jedem da einmal hin und her kommunizieren. Und dann kann man halt eben auch noch die Gesamtantwortzeit nehmen, also quasi für kritischen Abschnitt plus Koordination. Und daraus kann man dann auch umgekehrt ausrechnen, also wie viele Jobs in unserem verteilten System können dann gleichzeitig in den kritischen Abschnitt oder können pro Minute den kritischen Abschnitt betreten. Und das ist natürlich wieder eine schöne Performance-Zahl für das Gesamtsystem, also wie viele Einheiten können das pro Minute oder wie viele kritische Abschnittbesuche pro Zeiteinheit können wir denn realisieren. So, jetzt hatten wir schon gesagt, haben wir schon auf lokalen oder zentralen Systemen angeguckt. Da geht es ganz einfach, da hatten wir immer irgendeine Form von lokaler Variable, sei es ein Spinlock, sei es eine Semaphore oder eine Warteschlange, die wir da angelegt haben. Und am Anfang wurde halt Lock aufgerufen und dann wurde Unlock aufgerufen am Ende und dabei wurde jeweils diese Variable verändert. So, die Idee können wir auch aufs Verteilte hinausziehen. Also wir sagen einfach, wir haben hier so einen Lock-Server, der bietet einfach diese Dienstleistung an, Sperre sperren, Sperre freigeben und dem schicke ich halt eine Nachricht, wenn ich die belegen will, dann schickt er mir halt einen Go zurück, wenn es nicht möglich ist, wenn es möglich ist oder beziehungsweise hält es so lange zurück, bis alle Leute aus dem kritischen Abschnitt raus sind. Und wenn ich fertig bin, schicke ich dem auch nochmal eine Nachricht, so jetzt bin ich fertig, jetzt kannst du jemand anders reinlassen. Der Vorteil ist, wir können also bis auf dieses Hin und Her kommunizieren, können wir hier unsere Lösung verwenden, die wir beim Lock und Unlock uns angeguckt hatten. Also dieser zentrale Server kann halt quasi genau dasselbe machen, was halt eben auch ein Betriebssystem macht, wenn es eine Sperre verwaltet. Der große Nachteil ist, wir müssen ganz schön viel miteinander kommunizieren. Ne? Also wir müssen halt immer Bescheid sagen, vorher, hinterher. Wir haben einen so einen zentralen Knoten, mit dem wir immer reden müssen. Der muss nur mal ein paar Minuten vom Netz sein. Schon steht unser gesamtes verteiltes System still, weil es keine Sperren mehr belegen kann. Und vor allen Dingen der Knoten kriegt halt auch eine ganze Menge Kommunikation ab, dadurch, dass er halt für viele Sachen benutzt wird. So, und dann kommt noch ein zusätzliches Problem dazu, das kennt man vor allen Dingen so aus Peer-to-Peer-Anwendungen und gerade in sehr verteilten Anwendungen. Wenn ich so einen zentralen Knoten habe, muss ich den ja auch erstmal bestimmen. Ja, also es gibt ja diese einfacheren Systeme, da habe ich halt irgendwie die zentralen Knoten vorgegeben, aber wenn ich so ein wirklich echtes, verteiltes Peer-to-Peer-System habe, dann müssen die halt unterwegs ihre Zentralknoten halt auswürfeln, beziehungsweise über ein Abstimmungsverfahren bestimmen, wer ist denn jetzt heute fürs Logging zuständig, wer ist heute für das zuständig. Und das kommt dann auch immer noch mal oben drauf als Aufwand, wenn man so ein zentrales System macht. Wir werden uns am Ende nochmal angucken, wie man genau so eine Aushandlung von verschiedenen Log-Verfahren machen kann. So, eine Variante ist der Broadcast-Algorithmus. Der basiert halt eben auch auf der logischen Zeit, die wir uns gerade angeguckt haben. Und und eigentlich funktioniert der relativ simpel. Ich sage halt allen anderen Bescheid, ich würde jetzt gerne mal in diesen kritischen Abschnitt reingehen. Und muss mir allerdings auch merken, wer mir da sonst so sagt. Und wenn ich dann persönlich der Meinung bin, ich bin der Erste, dann trete ich auch in den kritischen Abschnitt rein. So, es funktioniert dann am Ende folgendermaßen. Machen wir mal. Im ungestörten Fall ist es halt relativ einfach. Also wenn ich hier meine drei Rechner habe und der würde jetzt gerne in den kritischen Abschnitt reingehen, dann sagt er einfach denen jeweils Bescheid und die schreiben sich einfach auf, A hat zum Zeitpunkt 3 gesagt, er möchte in den kritischen Abschnitt und der schreibt sich auf, A möchte zum Zeitpunkt 3 in den kritischen Abschnitt. Der schreibt sich es auch auf und dann gucken sie, er schickt sozusagen Nachrichten an die anderen und wenn er in seiner eigenen Warteschlange selber der Erste ist, dann betritt er den kritischen Abschnitt. Soweit das Einfache. Natürlich werden wir dann auch Situationen haben, wo dann zum Beispiel B ja auch in den kritischen Abschnitt rein will. B schreibt, hat zum Beispiel den Zeitstempel 4 bei sich, die lokale Zeit. Also schickt er das mit 4 los. Dadurch steht es auch überall ordnungsgemäß dahinter und es ist gut, weil dadurch weiß B, nee, ich bin jetzt nicht der Erste in meiner Warteschlange, ne, weil 4 kleiner 3 ist, also selbst wenn die Nachrichten in einer anderen Reihenfolge gekommen sind. Und A ist halt auch immer noch derjenige, der das Ganze ausführen kann. Blöd wird es unser Verfahren, wie bei verteilten Systemen immer, wenn die Uhr von B doch einen Tick anders läuft, also B jetzt hier eine 2 hat. Weil es ja bedeutet, dass die Warteschlangen dann andersrum sortiert werden bei allen Leuten. Ungünstig ist daran halt eben auch, dass B bei sich selber vorne in der Warteschlange landet, weil er ja der Meinung ist, er ist jetzt der mit der kleinsten Warteschlange. Und das Problem haben wir jetzt hier an der Stelle, wenn nämlich A nämlich schon längst losgelegt hat und dann B kommt und sagt, ich war aber früher. Und dann haben wir halt B und A in dem kritischen Abschnitt drinne. So, da kommen uns jetzt ein paar Sachen zu Hilfe, die wir uns gerade eben angeguckt haben, nämlich zum Beispiel, dass wenn B die Nachricht von A erhält, dass die Zeitstempel inzwischen höher ist, dann wird der entsprechend korrigiert, also wird er dann halt eben auch selber erhöht. Nichtsdestotrotz kann es passieren, dass sie beide gleichzeitig Nachrichten verschicken, also dass es wirklich passiert, während die Nachricht auf der Leitung liegt. Dafür haben wir halt eben noch so einen zusätzlichen Schutz eingebaut, und zwar haben wir gesagt, okay, man fängt nicht sofort an, wenn man oben in der Warteschlange ist, sondern man fängt erst dann an, vorne den rauszunehmen, wenn man von allen anderen Prozessen eine Nachricht bekommen hat mit einem größeren Zeitstempel. Also A würde jetzt hier nicht sofort anfangen, sondern er würde warten, bis er von allen Kollegen auch mal eine Nachricht mit einem größeren Zeitstempel als sich selber gekriegt zu haben. Und dadurch zu wissen, okay, die anderen haben Uhren, die sind später als meine, also die anderen gehen alle davon aus, ich bin auch wirklich der Sieger jetzt hier. So, das war das Belegungsschema, und wenn ich jetzt fertig bin, dann streiche ich einfach mich aus meiner Warteliste raus und sage allen anderen Bescheid, dass sie mich auch rausstreichen können, und dadurch rutscht dann der nächste hoch und der ist dann jeweils dran am Zug und kann den kritischen Abschnitt betreten. So, das haben wir hier auch nochmal simuliert. Was man sieht, P2 möchte gar nicht den kritischen Abschnitt betreten, sondern nur P1 und P3 würden gerne in den kritischen Abschnitt rein und sind auch ja, nahezu zur gleichen Zeit, also zur gleichen realen Zeit, schicken sie ihren Wunsch los, haben allerdings leicht verschobene Uhren, wie man sieht. Und dadurch ist es auch so, dass P3 früher in der Warteschlange steht. Das wird auch bei P1 so einsortiert, also bei P1, der fängt er nicht gleich an, nachdem er da in der Warteschlange nur sich selber drin hat, sondern wartet, bis er noch genug Nachrichten bekommen hat und dadurch merkt er, okay, bin jetzt nicht ganz vorne in der Warteschlange, wartet. P3 führt dann irgendwann seinen Job aus, nachdem er von allen Leuten Antworten bekommen hat und wenn er fertig ist, schickt er halt diesen Löschbefehl an alle seine Nachbarn oder alle Mitglieder im verteilten System und kann dann halt durch diesen Löschbefehl merkt dann P1, jetzt bin ich der Erste in der Warteschlange. So, ich hatte jetzt gerade gesagt, er wartet, bis er alle Antworten gekriegt hat. Hier ist ein Spezialfall, auch gleich mit drinne. Hier der P3, der wartet nicht, bis er eine Nachricht von Nummer 1 bekommen hat, weil die ganz schön lange unterwegs ist, sondern er fängt schon mal an. Und das liegt daran, weil wir ja gesagt haben, er wartet nicht darauf, dass jetzt alle bestätigen, dass sie ihn da eingetragen haben. Das machen sie trotzdem. Also sie schicken alle eine Bestätigungsnachricht, damit ich halt von allen auch mal eine Nachricht kriege. Sondern er fängt dann an, wenn er von allen eine höhere Zeitstempelnachricht bekommen hat. Und das hat er natürlich schon hier vorne, als nämlich P1 seinen eigenen Wunsch, den kritischen Abschnitt zu betreten, geäußert hat. Da hatten wir nämlich schon eine Nachricht mit einem höheren Zeitstempel gekriegt. Deswegen können wir sagen, okay, wir wissen P1, ist hinter uns Uhr betrachtet mäßig, also da kann kein Fehler passieren, also können wir jetzt auch sofort den kritischen Abschnitt betreten, ohne auf eine Antwort zu warten. So, ja, und was heißt das Ganze jetzt aufwandstechnisch? Also wir müssen quasi allen Partnern im Netzwerk eine Nachricht schicken, das sind N-1, dass wir gerne den kritischen Abschnitt betreten wollen. Alle Partner bestätigen das, also wir kriegen N-1 Antwortnachrichten wieder zurück. Und wenn wir dann fertig sind mit dem kritischen Abschnitt, müssen wir auch allen Partnern im verteilten System die Freigabenachricht schicken. Das heißt, wir haben dann am Ende nochmal n-1 Nachrichten, also wir haben dreimal n-1 Nachrichten, die wir pro Anforderung in unser Netzwerk verschicken. Klingt jetzt erstmal nicht so viel, ist halt aber, ne, sagen wir mal, bei so Tausenden von Knoten in so einem verteilten System dann schon mal eine ganze Menge, die man da an Nachrichten verschicken muss. Deswegen schauen wir uns mal an, wie kann man das Ganze noch weiter verbessern, und da gibt es, ja, mit dem schönen Namen verbesserter Broadcast-Algorithmus, eine Variante, die 81 entwickelt wurde. Hier ist eine kleine zusätzliche Anforderung. Wir brauchen jetzt hier Kanäle, die auch wirklich nach dem FIFO-Prinzip arbeiten. Also eine Nachricht, die vor der anderen Nachricht abgeschickt wurde, wird auch beim Empfänger vor der anderen Nachricht eintreffen. Das ist wieder für sich ein relativ komplexes Problem, wenn das System größer wird und mehr Knoten in dem System drin sind. Kann man aber realisieren. Also insofern gucken wir uns jetzt mal an, was passiert, wenn wir diese schöne Voraussetzung haben. Genau. Und zwar funktioniert das Ganze jetzt so, dass wir eigentlich nur noch fragen, dürfen wir den kritischen Abschnitt betreten? Und wir kriegen dann von allen ein Ja zurück und kein Nein. Also das ist die große Modifikation des Ganzen. Und zwar kriegen wir einfach mal von allen, die den kritischen Abschnitt damit überhaupt nichts zu tun haben, kriegen wir sofort ein Ja zurück. Soweit so einfach. Von dem Prozess, der gerade in dem kritischen Abschnitt drin ist, kriegen wir erstmal keine Antwort. Der wartet so lange, bis er fertig ist, merkt sich das, dass einer den betreten wollte. Und wenn er fertig ist mit seinem selber kritischen Abschnitt bearbeiten, dann schickt er dem Anfrage ein, ja, jetzt kannst du, jetzt bin ich fertig. So, also in dem System funktioniert das dann auch schon mal relativ gut, ne? Also ich habe da der betreten hat, sagt sozusagen dem, der als nächstes betreten will, persönlich Bescheid. Du darfst jetzt, kannst jetzt als nächster ran. Wir haben jetzt noch den einen Sonderfall. Was ist denn, wenn jetzt mehrere Leute sich um den kritischen Abschnitt streiten? Also einer ist drin, zwei, drei wollen jetzt rein in den kritischen Abschnitt. Und dafür haben wir jetzt noch die Zusatzregel. Ja, du darfst diese Nachricht, also diese Bestätigung auch dann verzögern, wenn du ältere Rechte hast. Also wenn ich jetzt als System halt schon vor drei Zeiteinheiten angefragt hatte, den kritischen Abschnitt zu betreten, kann ich sozusagen die Anfrage auch zur Seite legen und kann sagen, okay, wenn ich durch bin, sage ich dir Bescheid und gebe dann den kritischen Abschnitt frei. Umgekehrt, und das ist, glaube ich, sieht man hier am deutlichsten, dass so verteilte Systeme immer auf Fairness und Ehrlichkeit aller Beteiligten basieren. Wenn ich allerdings sage, okay, nee, die Anfrage, die du mir gerade geschickt hast, die basiert auf älteren Rechten, dann muss ich dem auch jetzt erstmal eine Freigabe schicken, und dann umgekehrt schickt er mir dann die Freigabe, wenn er aus dem kritischen Abschnitt raus ist. So, wenn die Knoten nicht fair arbeiten, haben wir ein Problem, weil dann können wir Verklemmungen haben in dem System. Also insofern wirklich eine Grundannahme ist, dass sie sich alle an den Algorithmus halten und alle brav mitspielen. So, und jetzt dasselbe Szenario nochmal. Und vor allen Dingen, was man hier sehr deutlich sieht, ist schon mal diese Reduktion der Nachrichten. Ne? Also P1 und P3 sagen jeweils allen Partnern Bescheid, ich würde jetzt gerne den kritischen Abschnitt betreten. P1 stellt fairerweise fest, ja, P3 war schneller, und sagt dann halt eben auch, ja, darfst. Also gibt die Freigabe. Und P3 dagegen hat halt eben festgestellt, nee, ich war schneller, also verzögert die Freigabe. Und nachdem alle Freigaben da waren, betritt P3 den kritischen Abschnitt. Und auch gibt nach dem kritischen Abschnitt die Freigabe für P1, weil sie sich gespeichert hatte. Und dann ist P1 im kritischen Abschnitt drin. Vor allen Dingen das Gute hier an dem Ding ist auch, dass ich jetzt nicht jedem Bescheid sagen muss, dass ich da endlich wieder raus bin. Ne? Also jeder sich da diese Warteschlange merken muss. Weil eigentlich so richtig Aufwand haben jetzt in dem Moment nur die, die auch wirklich in den kritischen Abschnitt rein wollen. Alle anderen nehmen die Nachricht und sagen, ja, mach doch, antworten einfach immer pauschal mit Ja. Und erst dann, wenn sie in den kritischen Abschnitt reingehen, dann müssen sie sich überlegen, ob sie mit Ja oder mit später oder nicht antworten, sondern halt erst später das Ja schicken. So, gut, jetzt haben wir schon mal die Nachrichtenkomplexität reduziert, allerdings halt nur um einen konstanten Faktor. Also wir müssen jetzt immer noch linear viele Nachrichten verschicken, ne? Weil wir müssen immer noch jedem Partner eine Nachricht schicken, der muss uns jeweils eine Antwort schicken. Und insofern, wir haben es jetzt eigentlich nur noch auf 2n-1 reduziert. Aber man hat schon gesehen, das Diagramm sah schon deutlich übersichtlicher aus. Kriegen wir es nur weiter gedrückt. Da ist eine Idee, dass wir unsere Prozesse oder halt eben auch die Knoten in einem verteilten System in so eine Art Gitter anordnen. Und in dem Gitter legen wir dann jetzt halt Mengen fest, die sozusagen Mitentscheider sind für mich, ob ich den kritischen Abschnitt betreten darf oder nicht. So, und die Mengen sind dann so gebildet, dass sie sich immer um mindestens 2 Prozesse überschneiden. Deswegen diese Gitteridee, also am besten ich ordne die halt, also ich muss sie ja nicht physikalisch so anordnen, sondern ich ordne sie logisch halt in so einem 2D-Gitter an und nehme dann einfach die Zeilen und die Spalten und jeweils immer eine Zeile und eine Spalte zusammen bildet dann halt eine Bewilligungsmenge und damit überschneiden die sich auch automatisch immer an 2 Stellen, nämlich immer da, wo die Spalten die Zeilen treffen und umgekehrt. So, wenn jetzt 2 Knoten den kritischen Abschnitt betreten wollen, können wir jetzt hier am Ende das Gleiche machen, was wir uns vorher angeguckt haben. Also wir haben jetzt unserem Beispiel da einmal den Knoten rechts unten in der Ecke und den da in dem linken Kreuz gehabt. Und die sagen jetzt, ich würde jetzt gerne den kritischen Abschnitt betreten. Und alle Leute in der Bewilligungsmenge sagen jetzt ja oder nein. Und den beiden Knoten, die da jetzt in dieser Schnittmenge drin liegen, denen kommt jetzt eigentlich die wichtigste Rolle in dem System zu. Nämlich, die müssen dafür sorgen, dass nicht gleichzeitig der PJ und der PI den Zuschlag bekommen. Und das funktioniert einfach dadurch, dass sozusagen aus ihrer Sicht müssen sie nur dafür sorgen, dass alle ihre Nachbarn in ihrer Bewilligungsmenge keinen Konflikt haben, also dass sie halt nicht 2 Leute eine Zusage schicken, wenn schon eine verschickt wurde. Also insofern sind sie sozusagen innerhalb der anderen Bewilligungsmenge der Proxy für die jeweils erste. Und dadurch kann man halt auch sicherstellen, dass diese Bewilligungsmengen sich zwar nur relativ geringfügig überschneiden, aber am Ende immer gleich agieren. Also ich werde es nicht haben, dass ein oder 2 Prozesse in den kritischen Abschnitt reintreten können, ohne dass das irgendwelche Knoten, die da in dieser Schnittmenge sind, von diesen Bewilligungsmengen, das bemerken würden. So, und das Tolle an dem Ganzen ist, dass ich jetzt vor allen Dingen meinen Aufwand richtig gedrückt kriege. Und zwar deswegen, weil jetzt in so einem Gitter habe ich ja jetzt eine Breite von Wurzel n und eine Höhe von Wurzel n. Und ich muss jetzt eigentlich nur in meiner Bewilligungsmenge habe ich jetzt so 2x Wurzel n Knoten, ne? Einmal eine Zeile und eine Spalte. Und ich muss halt immer nur meine Anfragen an die in der Bewilligungsmenge schicken, kriege auch nur meine Antworten aus der Bewilligungsmenge und habe jetzt, wenn ich wieder den Broadcast-Algorithmus von ganz am Anfang verwende, weil ich muss jetzt ja wieder mit Freigaben auch arbeiten, damit er auch weiß, dass sozusagen die anderen Partnerknoten jetzt rankommen können, dann habe ich halt dreimal 2 Wurzel n minus 1. Also der spannendere Punkt, das habt ihr euch, glaube ich, noch nicht angeguckt, aber ist halt das sogenannte O-Kalkül in der Informatik. Da interessiert es halt vor allen Dingen sozusagen, was ist der begrenzende Faktor. Und da sehen wir, hier haben wir plötzlich eine Wurzelfunktion drin und faktisch sah es so aus, wir hatten einmal linear und einmal noch so ein anderes lineares Funktion. Ne? Einmal irgendwie 2n, einmal 3n ist schon eine gute Reduktion. Und dann aber, wenn wir dennoch so eine Wurzelfunktion haben, die sich so entwickelt, dann haben wir noch ein viel schöneres Verhalten, selbst wenn dann da irgendwie noch so ein 3x2 Wurzel n dasteht. Also je größer das System wird, umso schwächer oder umso weniger wächst der Nachrichten-Overhead im Vergleich zu denen mit dem linearen Nachrichten-Overhead. Genau. So, das System ist jetzt erstmal ganz schön. Wir hatten jetzt beim anderen schon gesagt, wenn ein paar Leute sich nicht an die Regeln halten, haben wir Verklemmung. Hier ist es leider so, dass selbst wenn die Leute sich an die Regeln halten, dass wir dann Verklemmungen haben. Dafür müssen wir noch ein paar zusätzliche Nachrichten einführen, um halt Verklemmungsauflösung dann im schlimmsten Fall halt anzustoßen. Kostet jetzt aber aufwandstechnisch auch nicht so viel, dann kommt hier halt eben nochmal so ein Wurzel-N dazu, beziehungsweise so ein 2-Wurzel-N dazu. Also insofern kostet das Ganze nicht so die Welt und ist halt eben auch lösbar als Problem. So, das war die Frage, wie können sich viele verteilte Knoten darauf einigen, ob sie jetzt einen kritischen Abschnitt betreten dürfen oder nicht. Hatte am Anfang ja schon angekündigt, wir könnten das zentral machen. Wenn wir es zentral machen wollen, müssten wir einen zentralen Koordinator haben. Wenn man den nicht festlegen will, müsste der bestimmt werden. Und mit genau der Frage beschäftigen wir uns jetzt hier noch. Im einfachsten Fall, und das ist auch der, den wir uns hier angucken werden, haben unsere Knoten vorher schon eine eindeutige Nummer bekommen. Das ist auch gar nicht so unrealistisch. Also wenn ich jetzt hier nicht an so ein spontan aufgesetztes Peer-to-Peer-Netzwerk denke, wo ich vorher nicht weiß, welche Knoten am Ende alle teilnehmen werden, sondern halt an so ein verteiltes System, wo die Knoten vorher halt zum Beispiel durch einen Administrator alle verteilt werden, da ist natürlich kein Problem, irgendwie aufsteigende Nummern zu vergeben und jedem Knoten eine Nummer zu geben. Aber auch selbst in einem spontanen Zusammentreffen in verteilten Netzwerk gibt es Algorithmen, um so eine Knotennummern zu bestimmen. So, wir haben die jetzt, die Knotennummern, und wir sagen jetzt, unser Problem des Zentralknoten bestimmen, reduzieren wir darauf, wir wollen den Knoten finden, der noch am Leben ist und die höchste Nummer hat. So, das könnte man natürlich trivial machen. Wir fragen einfach mal in die Runde rum, wer hat die höchste Nummer? Und einer wird sich schon melden und dann nehmen wir den halt. Und am Ende funktioniert der vorgestellte Bully-Algorithmus auch relativ ähnlich. Der hat halt nur noch ein paar Ergänzungen. Erstens, wir fragen nicht alle Leute, wer jetzt die größte Nummer hat. Und vor allen Dingen, wir bauen auch noch ein Timeout ein, weil es hilft ja nichts, wenn wir jetzt in die Runde reinrufen, am Ende sind wir es. Und wir merken es ja auch erst, wenn wir keine Antwort mehr von einem höhernummerigen Element bekommen. So, der Bully-Algorithmus funktioniert jetzt folgendermaßen. Irgendeiner hat festgestellt, unser Koordinator ist weg. Also zum Beispiel wollte der gerade so einen Log machen oder wollte dem da gerade irgendwie einen Datenbankeintrag schicken und der meldet sich nicht mehr. Also sagt er, Panik, wir müssen jetzt hier einen neuen Knoten bestimmen, einen neuen Koordinator bestimmen. Dafür gibt es diese Election-Nachrichten und auf so eine Election-Nachricht kann man halt einfach antworten mit, ja, gut, danke für die Information, aber ich mache es nicht. Oder man kann damit antworten, ja, ab sofort bin ich jetzt hier der Koordinator. Also halt die Koordinator-Nachrichten. So, aber am besten, das gucken wir uns, glaube ich, auch lieber in der Grafik hier an. So, und ein Knoten stellt es fest, in unserem Fall ist es halt Knoten 2, der mit dem Koordinator reden wollte, Nummer 5, der ausgefallen ist. Der stellt es fest und sagt jetzt allen Knoten mit einer höheren Nummer Bescheid, die er kennt. Also das heißt, hier reduzieren wir jetzt schon mal die Komplexität dadurch, dass wir eben nur den Bescheid sagen, eine Nachricht schicken, die auch potenziell in Frage kommen als neuer Koordinator. Wenn jetzt in unserem Diagramm muss er trotzdem relativ viele Nachrichten verschicken, aber in einem anderen System kann es ja dann dadurch auch schon sein, dass wir schon ordentlich Nachrichten reduzieren. So, jeder Knoten, der jetzt so eine Koordinationsnachricht, so eine Election-Nachricht bekommen hat, antwortet jetzt erstmal damit, nö, ich mach's nicht. Ne? Also ich habe sie gekriegt, danke für die Information, aber da passiert jetzt erstmal nichts. Gleichzeitig führt er aber den Algorithmus selber auch nochmal durch. Also das heißt, er fragt jetzt nochmal bei allen ihm bekannten höhernummerigen Servern an, ob sie denn da jetzt die Auswahl übernehmen wollen. Und fängt auch eine Stoppuhr zu ticken an, um einen Timeout zu setzen. So, im Idealfall kriegt er eine Nachricht von mindestens einem quasi höhernummerigen Server und sagt sich, super, den Job bin ich los und kann einfach so weitermachen. Im schlimmsten Fall kriegt er gar keine Antwort. Dann muss er halt, wartet er halt hier dieses Timeout ab. Wir sehen es hier unten beim Knoten 4 passiert ist. Ne? Der hat jetzt nicht mehr viele Leute, mit denen er reden kann. Also schickt er jetzt dem Knoten 5 eine Nachricht, kriegt von 5 blöderweise keine Antwort. Also noch keinem anderen höheren Nummerigen Server kriegt er eine Antwort. Also läuft dann irgendwann die Frist T ab und er sagt jetzt allen ihm bekannten Knoten mit einer kleineren Nummer Bescheid. Ich bin jetzt übrigens der neue Koordinator. Es gibt einen kleinen Sonderfall, also wenn der Knoten mit der höchsten Nummer schon weiß, dass er der Knoten mit der höchsten Nummer ist, dann kann er auf die Wahl verzichten. Also muss ja dann nicht unbedingt erst nach einem Knoten fragen, den es nicht gibt und dann Timeout warten, sondern kann dann direkt sich selber wieder zum Koordinator erklären, indem er dann wieder allen anderen Bescheid sagt, ich bin ab sofort Koordinator. Was wir vor allen Dingen auch hier sehen ist, bei dem Algorithmus, der Knoten 1 hat von dem ganzen Spiel erstmal gar nichts mitgekriegt, bis er dann irgendwann plötzlich so eine C-Nachricht bekommen hat, in dem Fall sogar zweimal hintereinander, ne? Einmal, dass der Nummer 2 sagt, ich bin ab sofort der Koordinator und dann der 1 sagt, ich bin wieder Koordinator. Das heißt also, gerade für die Knoten mit einer kleineren Nummer läuft das Spiel relativ harmlos ab, also mit möglichst wenig Nachrichten. Und für erst Knoten, die mit einer höheren Nummer haben, müssen halt relativ viel kommunizieren. Aber die müssen ja auch in irgendeiner Form sicherstellen, dass sie jetzt nicht plötzlich der Koordinator sind. So, es gibt noch einen zweiten Timeout, der in dem Algorithmus mit eingebaut ist. Und zwar kann es ja passieren, dass ich eine Antwort bekomme, jetzt zum Beispiel Knoten 4 antwortet Nummer 3 und sagt da, ja, ich mach's nicht, ich frage mal weiter und dann passiert nichts. So, dann sollte Nummer 3, also Nummer 3 hat ja auch von 5 keine Antwort gekriegt, von 4 hat zwar eine Antwort gekriegt, aber eben keine befriedigende, also keine C-Nachricht zurückgekriegt. Da muss jetzt wieder ein neuer Timeout beginnen, weil was jetzt nämlich passieren könnte, ist, dass 4 in der Zwischenzeit abstürzt. Dann würde ja unser Protokoll hängen. Also das muss Nummer 3 erkennen, dass sie halt eben der 4 Bescheid gesagt hat, auch eine Antwort gekriegt hat, aber eben nichts passiert ist. Was Nummer 3 dann halt machen muss, ist einfach den Election-Prozess wieder von neuem starten. Also quasi dasselbe, was der 2er vorhin gemacht hat. So, und dann hoffen einfach alle darauf, dass diesmal innerhalb des Timeouts keiner mehr abstürzt und dann der Koordinator bestimmt wird. Genau, das war schon der letzte Algorithmus, den wir vorstellen wollen. Und da gab es noch eine Frage. Wenn alle tot sind oder alle innerhalb des... Naja, also das ist ein ganz spannendes Verhalten. In verteilten Systemen hast du ja nicht nur persistente Fehler, sondern du hast ja auch so Fehler, die, dann ist die Kiste oben, dann ist sie wieder runter, beziehungsweise der Netzwerklink ist da und ist nicht da oder halt gute Qualität, schlechte Qualität. Und das ist halt das Schlimmste, was jetzt hier auch passieren kann, also dass sozusagen innerhalb dieser Timeout-Frist eine von den Maschinen halt runtergeht, dann der Nächste sagt, oh komm, lass uns doch noch einen neuen Koordinator wählen. Und dann wieder einer abstürzt, der nächste Koordinatorkandidat und der erste wieder da ist. Ne? Also das ist sozusagen ein bisschen Worst Case, aber da wir hoffen, dass ein verteiltes System ja schon auch noch ein paar Knoten hat, die ein bisschen längerlebig sind, funktioniert das eigentlich ganz gut. Also vor allen Dingen, man sollte ja auch bedenken, ne, die unsere Diagramme sind ja sehr weit gezeichnet, ne, wegen auch langen Laufzeiten, aber am Ende muss ich die Frist ja nur so lang setzen, wie ich maximal mit einer Antwort von dem obersten Knoten rechnen muss. Also eigentlich nur zweimal Nachrichtenlaufzeit zum obersten Knoten plus ein bisschen Puffer. Und so lange sollten Rechner durchstehen, hoffentlich. Nichtsdestotrotz, also das ist vielleicht ein Punkt, weil wir das ja auch in den Übungen jetzt mit Protokolldesign gemacht haben, beziehungsweise auch in dem vorhergehenden Kapitel mit Protokollen und so weiter gearbeitet haben. Bei Protokollen ist immer wichtig, dass man an diesen Fall auch denkt. Ne? Also das Blöde bei Protokollen ist, wenn wir jetzt daran nicht gedacht hätten, würden die ja jetzt alle fleißig ohne Koordinator weiterleben. Also auch selbst so unwahrscheinliche Ausnahmefälle müsste man halt eben im Protokolldesign mit oder Algorithmusdesign halt mit berücksichtigen, dass in dem Fall dann halt nämlich mein ganzes System stehen bleibt. Gut, damit war es das jetzt, wie gesagt, der letzte Algorithmus und nächste Woche werden wir halt eine Klausurvorbereitung machen und ja, bis dahin.